wenn es Partys gibt oder es gibt was anderes zu feiern, es sind Aachener auch immer dabei auf jede Ebene von der Fangemeinde. Ja, das ist eine lange und auch für Roda die einzige echt offizielle Fanfreundschaft. Teams haben es auch nicht gemocht, wenn sie zu uns kamen, weil es so weit südlich ist. Da hat immer ein fieser Wind geweht, wenn es nicht Sommer war. Und ich habe da auch sehr viele geile Spiele gesehen gegen ganz großen Mannschaften, die dann auch komplett untergegangen sind.
Ja, ich werde es geil finden, wenn, aber das ist letzte Woche auch passiert, was du gerade auch erzählt hast, dass die Vereine zusammen wirklich etwas machen.
Die letzten Jahre, ja. Aber ich meine, bei Aachen ging es nicht gut, bei uns ging es nicht gut, um sich da zweimal am Wochenende anzugucken, da hat man gar keinen Bock drauf.
Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Never Talk Alone, dem Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, letzte Woche gab es wegen der Karnevalstage und dem Pokalspiel keine neue Folge. Aber ich hoffe, ihr konntet die Zeit mit den ganzen Sonderfolgen aus den letzten Wochen und aus der Woche davor irgendwie überbrücken. Apropos Sonderfolge, auch diese Woche haben wir wieder einen bzw. zwei Gäste, die nicht bei der Alemannia unter Vertrag sind. Das liegt nicht daran, dass wir heute wieder ein Jubiläum anstehen haben, sondern dass der Trainer Heiner Backhaus den Jungs nach der Schlammschacht am Sonntag, ich glaube, das kann man sagen, zwei verdiente Tage freigegeben hat. Und da wollten wir die Jungs jetzt auch nicht nochmal mit einem Podcast nerven. Aber eins nach dem anderen, ich habe mir für die heutige Folge wieder Verstärkung dazu geholt. Vor zwei Wochen saß er noch mir gegenüber, heute hat er die Seiten getauscht und sitzt neben mir der Kollege Till Bormann. Schön, dich wiederzusehen, wie geht's dir?
Hi, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir?
Auch gut, freut mich zu hören. Ich glaube, die Frage kann man sich bei einem Alemannia-Fan dieser Tage eigentlich komplett schenken. Bevor ich unsere Gäste vorstelle, möchte ich mit dir vielleicht aber nur kurz über die Partie am Sonntag sprechen. Warst du am Sonntag auf Schalke?
Ja.
Und? Was sagst du? Was fällt dir jetzt spontan als erstes ein?
Es war 100 Minuten anstrengend zu gucken, aber die letzte Minute hat alles wieder wettgemacht, finde ich. Also es war jetzt kein besonders schönes Spiel, es war schlechtes Wetter, es waren jetzt nicht die besten Bedingungen für ein Fußballspiel, aber der Elfmeter in der 99. Minute hat quasi das alles vergessen lassen.
Ja, apropos Wetter, ich hoffe, du warst besser angezogen als ich. Also es waren angeblich nur 9 Grad, ich habe es irgendwie anders wahrgenommen. Ja, du hast die 100 Minuten gerade schon angesprochen. Das, glaube ich, muss ich jetzt keinem nochmal erzählen. Dem Elfmeter von Marc Brasnić und dem erneuten Sieg in der Nachspielzeit. Ich persönlich finde ja, dass man der Mannschaft die Doppelbelastung mit dem Pokalspiel am Mittwoch vielleicht so ein bisschen angesehen hat. Trotz der beiden Tore hatte ich im Gegensatz zu den letzten Wochen nie so das hundertprozentige Gefühl, dass heute nichts mehr anbrennt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es jetzt auf ein 2-2 hinausläuft, dass da nicht mehr viel passiert. Ich fand auch, dass es ein sehr schweres Spiel war. Also es hat, glaube ich, beiden Seiten sehr viel Kraft gekostet. Du hast schon die Doppelbelastung angesprochen letzte Woche. Wird denen wahrscheinlich auch noch sehr in den Knochen gelegen haben. Viele Kräfte haben auch noch gefehlt. Also es sind, glaube ich, viele Sachen zusammengekommen, die dann dazu geführt haben, dass es jetzt nicht das Powerspiel war, was die Wochen davor zu sehen war. Aber ich meine, im Endeffekt ist es gut ausgegangen und ich bin glücklich nach Hause gefahren.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich auf jeden Fall auch. Der Kollege Thorsten Pracht hat im Studio-Talk angesprochen, übrigens, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann holt das dringend nach, so richtig gefährlich sind die Schalker nicht vors Tor gekommen, also die Alemannia stand oft ziemlich hoch und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass gerade, wenn die erste Reihe mal überspielt wurde, dass es dann echt teilweise große Lücken im Mittelfeld gab und dass dann die Angreifer von Schalke schon vor Alemannias Abwehr waren. Liegt das an der Alemannia oder an der ausgewiesenen Umschaltqualität von Schalkes U23? Was meinst du?
Ich glaube schon, dass es an der Mannschaft von Schalke liegt. Die letzten Spiele hat die Defensive gezeigt, dass sie eigentlich auf sowas immer sehr gut reagiert hat. In kaum einem Fall irgendwas zugelassen, wenn, dann waren es oft blöde Fehler, die einem passieren können, wie zum Beispiel das Tor gegen Oberhausen, das einzige Gegentor. Und ich glaube, dass es schon daran lag, weil es eine sehr, sehr schnelle Jugend ist. Die Spieler wirkten alle teilweise deutlich schneller als in anderen Vereinen und ich hatte schon das Gefühl, dass da ein Gegner ist, der auch Bock hat, da irgendwie 3 Punkte oder einen Punkt mitzunehmen. Und ich glaube, dass es daran auch zu einem gewissen Teil lag.
Ja, also sehe ich auch so. Ich glaube, Thorsten hat es auch angesprochen. Man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass das für die nur ein Trainingsspiel ist. Ist dir ein Spieler besonders aufgefallen am Sonntag?
Jetzt in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich nur Marc Brasnitsch, was halt wahrscheinlich an dem Elfmeter liegt.
Vielleicht.
Wer mir noch ziemlich aufgefallen ist, ist ein Spieler von Schalke mit der 7, der sehr viel über die Außenbahn gemacht hat, auch wenn es jetzt im anderen Verein ist, aber fand ich sehr interessant, wie viel der gelaufen ist auch. Und sonst halt die Defensive wieder. Ich fand Strujic hat ein super Spiel gemacht, Hanratz auch, Winter auch. Also ich glaube, in der Defensive haben wir momentan nicht so die Probleme. Oder wie siehst du das?
Nee, sehe ich auch so. Ich glaube, es ist allgemein schwer im Kader irgendwo zu sagen, wo man sagt, da gibt es irgendwie größere Probleme. Heiner Backhaus hat ja einen Spieler besonders gelobt, Basti Müller, der Ex-Captain, der ziemlich, haben wir auch schon drüber geschrieben, aber der sehr gut aus der Winterpause rausgekommen ist. Unter der Woche war er auch schon Man of the Match gegen Viktoria Köln, hat auch am Sonntag wieder getroffen und das, obwohl er sich ja in der Nacht vor dem Spiel noch beim Trainer gemeldet hatte, dass er glaubt, er wäre krank und hat trotzdem gespielt und das auch gar nicht so verkehrt. Steht das vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für die charakterliche Entwicklung der Mannschaft? Also ich erinnere mich gerade bei Basti Müller an den Anfang der Saison, beziehungsweise als Heiner Backhaus übernommen hat, da saß er ja gesperrt mit einem Bierglas hinter der Bank. Das hat intern so ein bisschen für Probleme gesorgt. Und jetzt so ein bisschen die 180-Grad-Wende. Also jetzt auch trotz Krankheit der unbedingte Wille einfach zu spielen, ist das auch irgendwas, was die Mannschaft gerade ausmacht?
Ich denke schon, also ich glaube, die ganze Mannschaft hat momentan halt die Stärke, dass wenn sie reinkommen, die Spieler, ob es jetzt in der Startelf ist oder Auswechselspieler, dass jeder Bock hat, für den Verein zu brennen. Und ich glaube, dass das ist, was momentan die Mannschaft auch ausmacht und auch die Stärke.
Ja, ich denke, mehr brauchen wir zum Sonntag auch nicht zu sagen. Wir haben ja jetzt auch, wo wir gerade aufzeichnen, der Transparenz halber können wir das ja kurz sagen, Dienstag. So ganz haben es, glaube ich, auch noch nicht alle verarbeitet. Aber wir werden später auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ich danke dir, Till, für deine Einordnung. Kommen wir jetzt zu unseren beiden Gästen, die uns den kleinen Exkurs hoffentlich nachsehen. Wir nehmen heute nicht am Tivoli auf, aber in unserem Konferenzraum Tivoli bei uns im Medienhaus Aachen. Und unsere beiden Gäste, die haben auf den ersten Blick auch gar nichts mit der Alemannia zu tun. Wie so oft lohnt es sich aber genau hinzuschauen und wir wollen heute nämlich einen Blick über die Grenze hinaus werfen, genauer gesagt nach Kerkrade. Und dafür begrüße ich sozusagen unsere Podcast-Kollegen, dich Rob, Host des Roda-Podcasts The Voice of Karlhai und willkommen Thies, Host des Kirchhoher Tropical-Podcasts. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Dankeschön.
Wir wollen den Ball zu Beginn des Podcasts bewusst flach halten, aber ich glaube, man kann sagen, es läuft bei beiden Clubs ganz gut, oder? Korrigiert mich gerne.
Boah. Ich würde schon sagen, läuft gut. Ne? Also wir können es nicht beschweren, Kerl, gerade nach langjähriger, wie soll man das sagen, also schwierige Jahre, kennt man ja auch in Aachen, glaube ich, läuft die Saison eigentlich ganz gut mit einem neuen Trainer. Sind ein paar Sachen durchgewürfelt beim Verein und es scheint jetzt gut zu laufen, sind noch immer Zweiter auf dem direkten Aufstiegsplatz, aber es sind noch viele Spiele, also müssen wir gucken, aber im Moment geht's gut.
Könnt ihr vielleicht ganz kurz erklären, wo Roda denn gerade spielt? Also ich glaube, viele werden es wissen am Tivoli, auf die Fanfreundschaft kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, besteht ja ein gewisser Austausch zwischen den Vereinen, aber ich glaube, es gibt auch eine Menge Leute, zumindest auch in meinem Umfeld, die wissen zwar, es besteht eine Freundschaft, aber so richtig, wo spielt Roda gerade, wie geht es denn aktuell, wissen viele nicht. Könnt ihr da vielleicht mal eine kurze Einordnung geben?
Ja, wir spielen jetzt in zweite Liga. Kökekampion Divisi heißt es bei uns.
Das spielen, Name von Sponsor übrigens.
Ja. Das spielen wir jetzt seit 2018 oder 19.
Ich glaube, jetzt ist das fünfte oder sechste Jahr jetzt.
Ja, zu lange. Und das geht jetzt wieder ein bisschen gut. Nach was Rob auch gerade gesagt hat, ein bisschen schwierige Jahre gehabt. Aber diese Saison macht es wieder Spaß, zum Spiel zu gucken.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine Parallele zum Standort hier, glaube ich, kann man sagen. Über die Euphorie haben wir in den letzten Podcasts auch immer wieder gesprochen. Hier nach einem holprigen Saisonstart steht man aktuell in der Tabellenspitze und kann ebenfalls vom Aufstieg träumen, auch wenn es nur die dritte Liga ist. Aber einen besseren Zeitpunkt, um sich einmal mit den beiden Clubs auseinanderzusetzen, kann es ja eigentlich kaum geben, oder?
Ja, denke ich auch. Ne? Ich glaube, gestern gab es auch ein zusammengepostetes Foto von Alemannia und Roda. Ich weiß auf jeden Fall, ich weiß ja nicht ganz genau, wie es innerhalb Alemannia als Verein aussieht,
Aber bei Roda versucht man das bis auf eine gewisse Ebene auch zu kultivieren, die Freundschaft nach Aachen, auch beim Verein selbst. Obwohl dann natürlich vor allem bei Ultras, auch den ganz normalen Fan, auf jeden Fall die Elternleute, auf jeden Fall auch noch immer ein Ding ist, was auf jeden Fall kultiviert wird. Aber ich meine, es ist als ob, ich muss es anders sagen, man sieht auch, dass viel mehr Leute jetzt wieder nach Aachen ziehen, um sich Aachen-Spiele anzugucken, weil die letzten Jahre, ja, ich meine, bei Aachen ging es nicht gut, bei uns ging es nicht gut, um sich da zweimal am Wochenende anzugucken, da hat man gar keinen Bock drauf. Obwohl natürlich die Freundschaft und das Umgehen untereinander bestimmte Lagen von der Fangemeinschaft immer bestanden hat, auch wenn es nur in Kneipen oder irgendwo anders ist natürlich. Ne? Aber ja, es ist natürlich fantastisch. Es wäre natürlich super, wenn beide Vereine am Ende der Saison was zu feiern hätten. Ne? Das wäre phänomenal.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, es ist auch gut, dass du es ansprichst, dass du sagst, der Austausch wird gerade wieder mehr, weil, also ich muss persönlich sagen, wir hatten es im Vorgespräch gerade eben schon mal gesagt.
Ich habe gerade was Schlimmes gehört.
Ja, genau, du sprichst es schon an. Ich bin lange Aachen-Fan, aber ich muss ehrlich gestehen sagen, ich habe das Stadion bisher nur von außen gesehen.
Das war nicht das Schlimme, was du erwähnt hast.
Ja gut, dann wollen wir das hier nicht wiederholen.
Jeder fragt sich jetzt, was passiert ist.
Vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen. Nee, aber ich glaube, ich war als kleiner Junge einfach nur auf dem Decathlon. Da konnte man nämlich Günther Fußballschuhe kaufen.
Und Albert Heijn, glaube ich, oder nicht?
Bitte?
Ihr kommt auch alle nach Albert Heijn, oder?
Ja, das auch ganz gerne. Das stimmt natürlich. Aber genau deswegen habe ich mir heute Verstärkung beim Till geholt, weil der ist ein bisschen mehr drin in der Thematik. Und genau, der wird jetzt auch mal weitermachen.
Ja, ich würde gerne auch mal beim letzten Spieltag anfangen bei euch. Ihr habt auch durch ein Tor in der 5. Minute der Nachspielzeit gewonnen. Genau. Bei uns war es die 9. Minute. Bei uns gab es dieses Jahr schon Spiele gegen Lippstadt oder Düren, wo es die 7. Minute der Nachspielzeit war, die 8. Minute der Nachspielzeit. Bei euch gab es zum Beispiel das Derby gegen Maastricht, wo es dann die 3. oder 4. Minute der Nachspielzeit war. Glaubt ihr, dass es so eine Art Bayern-Dusel ist, der jetzt so langsam auf Kerkrade und Alemannia abfärbt? Oder was glaubt ihr, womit das zu tun hat?
Das muss so sein, glaube ich.
Ja, hoffentlich nicht der Bayern-Dusel von dieser Saison. Ne? Das wäre nicht gut. Naja, man sagt ja immer, jemand, der aufsteigen will oder Meister werden will, der muss auch mal das Glück an seiner Seite haben. Und ich glaube, sowohl Roda als auch die Alemannia haben diese Saison vielleicht das Glück ein bisschen mehr an der Seite, viel mehr an der Seite, als das die letzte Saison gewesen ist, die letzten Jahre. Und vielleicht bedeutet das auch, vielleicht ist das ja auch schon ein Vorausblick da drauf, ne? Wollen wir jetzt nicht jinxen hier im Podcast, aber es könnte ja sein, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Glück. Und ich kann für Roda sagen, ich war leider diese Saison noch nicht bei der Alemannia, aber ich kann für Roda sagen, es spricht viel über die Mentalität vom Team, dass durchgekämpft wird. Wir sagen Holland ja immer, dass man, wenn man die 9. Minute in der Spielzeit gewinnt, dass man auf Deutsch gewinnt. Also das muss man als Kompliment sehen. Ne? Man geht halt bis das allerletzte durch. Und das ist halt was ganz anderes, wie man die letzten Jahre gesehen hat. Deshalb ist das für uns, sind das alles gute Vorzeichen auf hoffentlich ein gutes Ende. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei der Alemannia genauso gedacht wird.
Habt ihr denn schon so ein Gefühl, wie die Saison ausgeht? Habt ihr da irgendeine Richtung oder glaubt ihr, wie du eben schon so angeschnitten hast, dass es einfach bis zum letzten Spieltag gehen wird? Oder?
Puh, schwierig.
Ja, ich denke schon. Das ist, wir haben jetzt die kommenden 3 Spiele. Spielen wir gegen den Tabellenführer und gegen die Nummer 3. Also quasi gegen die große Konkurrenz. Wir haben noch ein Riesenteam hinter uns. Die letzte Saison sind abgestiegen mit Groningen. Die sind im Moment haben auch einen sehr guten Lauf. Und tja, keine Ahnung. Wir sagen immer bei unserem Podcast, irgendwann wird das vorbei sein. Irgendwann hört der Lauf auf und sind wir nicht mal Zweiter oder nicht mal Dritter oder haben wir keine Chance mehr und sacken wir ab. Aber es ist auch immer nicht passiert. Und langsam fängt der Glaube an, mitzuspielen wie letzten Freitag, dass man denkt, naja gut, vielleicht geht die Saison gut aus. Ne? Also so letzte Saison hätten wir die alle verloren, die Spiele. Oder hätten wir da vielleicht nur einen Punkt rausgeholt. Aber diese Saison fällt gerade alles an der richtigen Seite vom Pfosten. Also ja.
Ich glaube, das haben wir hier ähnliche Phänomene. Wir haben es ja jetzt mit der Nachspielzeit angesprochen. Ich glaube, man kann aber auch sagen, neben dem ganzen Gerede von Glück auch irgendwo, wir haben hier, hören wir auch häufig, Gott will es. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, der Fußballgott ist auf unserer Seite. Aber ich glaube, es liegt natürlich auch an der Arbeit, ne, die da am Tivoli verrichtet wird. Man hat eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Auch wenn es am Anfang nicht lief, hat man mit dem Trainerwechsel, glaube ich, kann man jetzt sagen, genau richtig nachjustiert. Der Trainer hat die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht. Wie ist es denn in Roda? Also hat man da vor der Saison auch irgendwie bewusst gesagt, man nimmt das Zielaufstieg ins Visier, oder hat man sich darauf vorbereitet? Hat man auffällige Transfers getätigt? Nehmt uns mal mit.
Nein, ich glaube, wir waren am Anfang dieser Saison ein bisschen skeptisch. Mhm. Wir haben da einen neuen Trainer bekommen und wir haben richtig schlechte Saisonen gehabt bei uns. Und wir waren alle skeptisch darüber und wir haben so etwas gesagt von, ja, wir sehen und was passiert, das passiert. Aber bis jetzt ist das richtig gut gelaufen. Aber das hatten wir so die erste Wochen der Saison, haben wir das nicht erwartet.
Nee, wir haben uns nicht erwartet. Wir hatten auch einen Blitzstart. Wir hatten eigentlich recht schnell der Kader zusammen, so wie sie den zusammenstellen wollten. Aber es waren halt alles, wir haben gesagt, es sind alles Anfänger, alles Leute, die ihr Praktikum machen, quasi, zwischen Klammern, weil es ist ein Trainer, der dann erstmal einen Haupttrainerjob hat. Der Mann, der technisch verantwortlich ist, macht halt das erste Mal in seinem Leben. Dazu haben wir alles Spieler geholt, eigentlich ziemliche No-Names. Ja, und wir haben, wie Tisch schon gesagt hat, am Anfang der Saison gesagt, was soll das werden? Und bei uns spricht man auch lieber nicht mehr die Ambition aus, um aufsteigen zu wollen, weil sonst der Backlash, ne, der ist so hart, da haben sie ein bisschen Angst. Aber das ging jetzt bei uns, spielt man in der Liga auch in Perioden, heißt das. Man hat vier Perioden. Wir haben die erste Periode von 9 Spielen haben wir geführt, haben wir auch gewonnen. Das heißt, du hast auch ein Playoff-Ticket verdient damit. Also alles ein bisschen schwieriger und komplizierter wie in Deutschland. Aber naja, das war eigentlich nicht so einkalkuliert, auch von uns nicht. Ich glaube, vom Verein auch nicht. Die haben gehofft, es wäre so. Aber keiner erwartet, dass es so gut gehen würde. Aber ich glaube schon, wir haben einen Kader, der mehr auf Charakter zusammengestellt ist. Junge Leute, die hungrig sind, Talente. Ihr erwähnt gerade Schalke 2. Wir haben im Winter haben wir Joey Müller von Schalke 2 übernommen. Ist auch so ein Flügelflitzer, so wie du schon erwähnt hast. Der hätte schnell nach vorne, macht er auch. Der hat das vorletzte Spiel zweimal getroffen. Also ich glaube, die Leute, die ja jetzt sind, haben wir vielleicht unterschätzt. Und vielleicht sind sie doch besser, als wir denken. Also wie gesagt, aber dass da vorher jemand gesagt hat, beim Verein oder bei uns, Ziel ist jetzt Aufstieg. Nee, Ziel ist immer bei Roda höchstens Playoffs im Moment. Was wir nicht mögen natürlich, weil wir wollen ganz klar, dass Ambition Aufstieg ist.
Gab es denn diese Ambition schon mal in den letzten Jahren, seitdem ihr wieder runtergegangen seid in die zweite, weil du eben Backlash angesprochen hast, weil bei der Alemannia gab es das ja diese Saison, hat am Anfang nicht funktioniert und hat dann natürlich die Leute nicht ganz so gefreut. Also es hat er dann auch einbrechende Zuschauerzahlen gegeben, zum Teil dann 11.000, 12.000 dann, obwohl beim ersten Spiel 27.000 waren. Das Ganze wurde jetzt ziemlich gut umgedreht und es waren beim letzten Spiel wieder 23.000. Gab es so Ambitionen nochmal in Kerkrade oder war das noch nie ein Thema?
Meinst du von den Zuschauern her?
Von den Zuschauern, aber auch vom Verein.
Ja, der Verein hat immer gesagt, wir wollen das Stadion gerne voll spielen. Also quasi, wir wollen so ein Fußball spielen, dass die Region wieder mithält. Da gibt es viele Diskussionen drüber im Moment, weil auch wenn wir jetzt Zweiter sind, ist das Stadion noch immer nicht voll und teilweise unter 10.000 Zuschauer, weil ich eigentlich auch ein bisschen banal finde, weil ich meine, was soll man noch mehr machen? Man steht Zweiter. Der Fußball ist vielleicht nicht im Moment immer genauso gut wie in der ersten Periode, aber es ist eigentlich egal. Man steht zum Verein und man steht nicht zum Verein. Da muss ich auch sagen, da guckt man auch manchmal ein bisschen neidisch, gerade auf dem Tivoli, wo dann 23.000 Leute hinterm Verein stehen, wo man denkt, ja, das müsste eigentlich bei uns, müssen da auch mindestens 15.000 Leute sitzen oder meinetwegen 12. Da die Saison einmal gegen Maastricht. Aber von der anderen Seite muss man auch sagen, die Leute sind sehr enttäuscht über die letzten 10 Jahre. Nicht so sehr durch den Fußball, auch durch den Fußball, aber auch sehr auf Vereinsebene durch Leute, wo viele Leute gesagt haben, das ist mein Verein nicht mehr, ich gebe mir das jetzt nicht mehr. Und natürlich hat man sich das Ziel gestellt, auch beim Verein, wir wollen jetzt nach vorne. Eigentlich die letzten 2-3 Saisons waren besser, wie was vorher war. Also man hat so ein leichter Wachstum gesehen da drin, aber diese Saison, ja, wie gesagt, also, aber ich glaube nicht, dass jemand da echt wirklich Rechnung mitgehalten hat.
Alles klar, ich glaube, dann haben wir ungefähr jetzt mal einen Eindruck bekommen, wie es gerade aussieht bei der Oder. Für mich persönlich auch ziemlich spannend. Ich denke, es wäre aber ganz interessant, mal die Leute abzuholen, die so wie ich eigentlich so gar nicht so richtig wissen, wie sieht so eine Fanfreundschaft aus, wie ist es entstanden und wie ist konkret die Verbindung so zwischen Aachen und Kerkrade. Könnt ihr da vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, wie ihr diese Verbindung wahrnehmt? Also wie aktiv ist diese Verbindung gerade, diese Fanfreundschaft?
Ah, dieser, das sieht man auf dem Stehplatz bei uns, das sieht man auf dem Stehplatz bei Tivoli. Da sind sehr viele holländische und deutsche Leute, das wechselt einander aus. Ja, wie das entstanden ist damals, das kannst du vielleicht mal erzählen.
Ah, ich war auch nicht dabei.
Also, du warst nicht dabei, aber du wirst das besser wie mehr, glaube ich.
Ja, das sind eher noch ältere Leute. Irgendwann sind mal, ihr könnt vielleicht noch die Spieler erinnern, Holland-Deutschland auf der Neustraße, Nüstrath. Da haben sich die Leute noch untereinander auf den Arsch gehauen damals. War auch Aachener dabei gegen Holländer. Und irgendwann sind mal Leute von Roda, auch vom, soll ich sagen, vom schweren Kaliber, mal rübergegangen nach Aachen, um mal zu gucken, was da geht. Und irgendwann hat man gesagt, hey, anstatt von sich einander gegeneinander kann man ja auch was zusammen machen. Ne? Und das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt, das ist 30 oder über 30 Jahre her. Jahre, ja. Das hat mit den Leuten angefangen, das hat sich nachher, als die Ultra-Bewegung kam, hat sich dann auf Ultras, hat sich dann über, ist da drüber gegangen, aber auch auf, ja, was soll ich sagen, auch normale Fans, nicht, natürlich nicht so breit gefächert, wie das mehr mit den aktiven Support ist und den extremeren Support, weil da ist die Freundschaft sehr fest. Also man sieht im Kerkrade auf jeden Fall immer Support für Aachen. Es wird auch immer gesungen, mindestens einmal pro Spiel für Aachen und Kerkrade. Ja. Beim Auswärtsspiel sind, wenn Aachen nicht zur gleichen Zeit spielt, immer Aachener dabei. Ich glaube, andersrum ist das auch so. Und ja, wie gesagt, also das ist schon ein festes Ding. Und auch wenn es Partys gibt oder es gibt was anderes zu feiern, es sind Aachener auch immer dabei auf jede Ebene von der Fangemeinde. Und ja, das ist eine lange und auch für Roda die einzige echt offizielle Fanfreundschaft, die es gibt. Ja. Also nicht vom Verein, aber von den Fans aus.
Ja, ja, ich finde es auch spannend, weil ich glaube, auf nationaler Ebene hat man ja schon auch zwischen den Niederlanden und Deutschland ja so eine gewisse Rivalität, angefangen bei Frank Reichert und Rudi Völler.
Frank Reichert war aber nicht aus Kerkrade.
Genau das, ja. Ja, ja, klar. Ist das denn so, dass ihr das Gefühl habt, dass das eine ausgeglichene Fanfreundschaft ist? Also, dass man sagt, dass genauso viele Aachener rüber nach Kerkrade fahren wie Jungs von euch nach hier auf zum Tivoli kommen? Oder seht ihr da irgendwie so ein bisschen so ein Ungleichgewicht?
Bei uns haben wir schon immer das Gefühl, dass es mehr Aachener gibt bei uns, dann dass Leute aus Kerkrade nach Aachen gehen.
Ah, das weiß ich nicht. Vielleicht, du stehst ja auch mehr Richtung Ultrablock.
Ja, genau.
Und ich nicht. Ich stehe irgendwo anders. Aber ich weiß schon aus meinem Umfeld, dass Leute sich auch Aachen-Spielen antun. Ne? Also auch auf eine regelmäßige Basis. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, wie ausgeglichen das ist, aber so auf jeden Fall eine aktive Auswechslung, die immer und fast jedes Spiel aktiv stattfindet. Ne? Ja.
Vielleicht können wir so mit unserer Folge ja auch irgendwie einen gewissen Teil dazu beitragen, dass das auch in die Fangruppen überschwappt, die da jetzt so weniger mit zu tun haben. Ne?
Ja,
ich meine,
also
du hast ja gesehen, zwischen aktivem Support und den anderen, also ne, dem ist ja auch aktiver Support, aber man hat ja einfach verschiedene Gruppierungen.
Ja, du weißt, was ich meine mit aktiver Support, ne? Extrem aktiver Support. Ne?
Ja.
Also du, ich denke auch, wenn Kerr gerade langsam gegen Ende der Saison geht und es sieht so aus, als ob man aufsteigen könnte oder wenn wir in der Playoffs sind, genauso umgedreht mit Aachen, wird man auch von selbst sehen, dass immer mehr Leute interessiert sind, um sich Spiele gegenseitig anzugucken. Das glaube ich schon. Ich meine, wie gesagt, aus Aachen gab es ja die letzten Jahre auch nicht unbedingt, außer man ist Ultra oder man hat schon Freundschaften, gab es ja auch nicht echt einen Grund, dass man sagt, oh, das ist sonderbar guter, geiler Fußballer, gehe ich mal hin nach Kerkrade. Ne? Das kann ich gut verstehen.
Ich meine, wir haben jetzt fast, ich glaube, 8.700 Dauerkarten verkauft in Aachen. Das hatten wir in den letzten Jahren manchmal bei Spielen nicht. Also ich glaube, dass die Euphorie in Aachen schon stark gewachsen ist. Wie würdet ihr denn sagen, unterscheiden sich die Fanszenen von Aachen und Kerkrade oder gibt es da sehr viele Gemeinsamkeiten?
Ich glaube, die Fanszenen in Aachen sind vielleicht einen Tacken größer wie in Kerkrade. nicht weniger leidenschaftlich. Aber ich meine, das sieht man ja so schon, ne? wenn man jetzt guckt auf den Tivoli, die letzten paar Spiele, 22.000, 23.000 Leute, bei uns irgendwo um die 8.000, 9.000. Das ist natürlich im Verhältnis, ist dann auch, wenn man das herunterbricht auf die extremeren Fans, ist dann ungefähr, glaube ich, das gleiche Verhältnis. Also, also weiter glaube ich, dass es da viele Parallelen gibt, auch in. Ich meine, wir kommen ja, das ist ja nur eine Grenze dazwischen. Ne? Eigentlich sind wir nur 10 Kilometer voneinander auseinander mit den Städten. Also kulturell tut sich da, glaube ich, nicht so viel, außer die Sprache. Also ich glaube auch, dass das auch der große Grund ist, weswegen man gegenseitig so gut untereinander auskommt. Ne?
Ja. Wie siehst du das, Dies? Oh.
Ja, was ich noch sagen wollte, ich sehe schon richtig einen Unterschied zwischen holländischer Fankultur und deutscher Fankultur.
Ach, das, so schon, ja.
Das kann man auch in Kerkrad und Aachen sehen. Ich finde, mir macht es immer sehr viel Spaß, Spiele anzugucken in Tivoli, weil ich finde die Atmosphäre da so geil und das werden mal niemand in Kerkrad sehen oder irgendwo anderswo in Holland. So, da gibt es richtig Unterschied. Hier sind Leute Fanatiker. Sag ich das gut so?
Fanatischer, ja.
Fanatischer.
Ja, ja, also, aber ich glaube, das liegt auch eher dran, weil es einfach unter den Strich mehr Leute sind. Also ich finde die Atmosphäre in Kerkrade jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe lange in Deutschland gewohnt. Ich bin bei vielen Vereinen gewesen. Und ja, da war ich auch schon bei Spielen, wo ich denke, ja, das ist die Atmosphäre auch nicht geil. Aber nee, also natürlich gibt es ein bisschen Unterschiede in deutscher und holländischer Fankultur. Aber die deutsche Fankultur, ich glaube, dass wir schon vor allem im Ultrabereich und so ganz viel von ganz sehr deutsch sind, in wie man das erlebt, muss ich sagen.
Rode hat ja seine Derbys gegen MVV und Fortuna Sittard, Alemannia gegen Vereine wie Gladbach, Köln oder auch Rot-Weiß Essen. Seht ihr da Unterschiede bei den Derbys oder würdet ihr auch sagen, dass es ungefähr gleich ist?
Puh, schwierig. Ich war mal einmal gegen Rot-Weiß Essen hier am Tivoli. Das war das Rekordspiel. 31.000 Leute waren da, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich glaube, dass das Gefühl, das ist das Gleiche, was man in Kerkrade hat, also in Aachen. So, ja, nein, ich glaube es nicht. Du?
Nein, ich glaube, wenn man so sagen darf, der Hass und Hass vielleicht nicht, aber dass man den anderen Verein nicht so mag, ne, die echt die richtigen Rivalität, die wird, glaube ich, überall gleich. Ich meine, wir dürfen noch nicht mal mehr nach Empfel, nach Maastricht in ein paar Wochen, weil die da letztes Mal bei uns wieder alles abgebrochen haben und umgedreht war es auch ein paar Mal so. Das habe ich zwar in Aachen noch nicht so extrem gesehen, aber da passiert auch vielleicht mehr am Spiel rum, ich weiß es nicht, aber das sind so Rivalitäten. Ich war auch schon in Essen, als Aachen da gespielt hat. Also wie gesagt, aber ich mag so Spiele ganz besonders, weil das holt dann auch das meiste aus dem Fan raus, weißt du. Und man sagt manchmal, geht vielleicht ein bisschen drüber manchmal, das kann sein, aber das ist auch weswegen ich auch ein bisschen verliebt geworden bin am Fußball in den frühen 80ern, End 70er, weil ich mag das Rohe und die rohe Emotion. Und das ist bei die Spiele, das ist wie bei euch gegen Essen oder Köln oder bei uns gegen Sittard und Maastricht, ist das halt im Extremes. Ne? Und das finde ich schön.
Aber gibt es jetzt in Deutschland auch so, bei uns in Holland sind immer mehr und mehr Spiele, die ohne Auswärtsfans gespielt werden. Gibt es in Deutschland auch so? Oder?
Nee, also eigentlich nicht. Es gibt manche Vereine, wie jetzt zum Beispiel bei Schalke, die dann nur 800 Karten vergeben und der Rest musste dann in einen neutralen Block gehen. So, das sind so Sachen, aber eigentlich, also ich habe bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass keine Auswärtsfans mit durften. Es gibt halt Spiele, wo das manchmal so war. Ich glaube, St. Pauli und Hamburg früher, aber eigentlich ist das in Deutschland relativ entspannt. Also.
Das ist auch so ein riesig Unterschied, was ich so sehe bei uns und bei ihr. Bei ihr gehen so viele Leute mit zum Auswärtsspielen. Bei uns, du sagst gerade, ja, das ist nur ein Gästeblock mit 800 Leute. Ja, wir müssen das mal sehen, dass da 800 Leute mitgehen. Das sehe ich schon immer.
Ja, natürlich ist sie, wie gesagt, wenn man einen großen Verein ist, nimmt man auch viele Leute mit, das stimmt. Aber ich glaube, dass man in Deutschland auch ein bisschen anders guckt, auf wie ein Spiel organisiert wird oder organisiert werden kann. Ich glaube auch, dass die Staatsmacht mehr sieht, als ja, okay, das ist ein Unterteil von, was wir machen. Es ist halt, wie es ist am Samstagnachmittag. In Holland wird da Riesendiskussion drüber geführt, bis auf Bundesebene und weiß der Henker und alles. Und ja, das ist halt immer die gleiche Geschichte. In Holland wird alles gemicromanaged. Und dann schreien ein paar Leute, das geht so nicht mehr. Ja, und dann nächstes Spiel dürfen dann bestimmte Fans nicht mehr zu bestimmten Sachen gehen. In Holland gibt es ja auch den Mythos, ja, in Deutschland, das ist alles so gut geregelt, da kann jeder durcheinander laufen. Was ja faktisch nicht so ist, aber es ist halt, ist vielleicht besser organisiert in Deutschland wie in Holland, muss ich echt sagen. Und ja, ich mag das auch, Fußball ohne Auswärtsfans, das würde ja echt, weil wenn das bei uns passieren würde, die ganzen Proteste, die jetzt am Wochenende waren und das Wochenende davor in Deutschland, ja, da würde ein Riesenpalaver geben, die würden den Spieltag canceln das nächste Mal oder sowas in der Richtung, das ist immer.
Ist ja auch was Schönes, so eine Auswärtsfahrt, ne? Ist mir jetzt am Wochenende nochmal aufgefallen, irgendwie Regionalexpress hier, dreimal umsteigen, ich kann das einfach schon riechen, wenn ich daran denke. aber die Diskussion haben wir natürlich hier auch, ne? Dass die Vereine selber für dieses Polizeiaufkommen zahlen sollen, aktuell machen das ja noch die jeweiligen Bundesländer. Das sind natürlich auch Sachen, die hier aufkommen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dieses Klischee, bei den Deutschen ist immer alles so ordentlich. Das vernimmt man ja oft mal im Ausland, wie viel da dran ist. Sei mal so dahingestellt. Was ich mich jetzt aber noch frage, ist, wie unterscheiden sich denn vielleicht Roda und Alemannia als Verein? Also wir haben jetzt über die Fanszenen gesprochen und die jeweilige Struktur. Wie sieht das denn aber so auf Vereinsebene aus? Also kann man das so miteinander vergleichen? Ihr habt ja einen ganz guten Einblick.
Also von Alemannia kann ich dich leider nicht sagen. Also so einen Einblick habe ich nicht in der Alemannia. Aber ja, du meinst jetzt, wie das organisiert ist, oder?
Ja, oder bei der Alemannia hat man immer das Gefühl, dass Kerr gerade sehr gute Jugendarbeit macht, dass da viel mehr gemacht wird als bei uns, dass das aber auch das ganze Konzept von Fußball ein bisschen ein anderes ist, mit zum Beispiel habt ihr im Stadion, habt ihr Einkaufszentrum und andere Dinge ums Stadion herum. Gibt es da sonst noch so Sachen, wo ihr sagt, da würden sich Alemannia und Kerr gerade komplett unterscheiden oder ist es gleich oder wie seht ihr das?
Also, sie unterscheiden sich auf jeden Fall nicht im Fakt, dass wir beide zu groß Stadion gebaut haben. Das ist schon mal eins. aber vielleicht für die Alemannia nächste Saison nicht und hoffentlich für uns auch nicht. Ja, das sind schon Sachen. Ne? Bei uns in Holland sind ganz viele von diesen Stadien gebaut. Die letzten Jahrzehnten, wo halt so eine kommerzielle Seite dran gebaut ist, ne? wo der Verein oder derjenige, der Geld reingesteckt hat in der Finanzierung vom Stadion, gesagt hat, naja, ich mache da zum Beispiel in Kerkrad Albert Heijn rein und Fitnesszentrum und Restaurant und was dahinter, was da alles drin ist. Weil diese Räumlichkeiten kann man vermieten, da kann man extra Geld verdienen. Und entweder derjenige in Kerkrad ist leider derjenige, der es finanziert hat und nicht der Club, der das Geld kriegt. Aber ohne denjenigen, der das finanziert hätte, hätten wir das Stadion nicht bauen können. Also das sind schon andere Sachen. Ich sehe da in Deutschland eigentlich nirgendwo, dass man ein Stadion hat, wo auch Läden drin sind und so ein Kram, das sieht man nicht. In Holland gibt es sogar Stadien, die kannst du von draußen, zum Beispiel in Zwolle, das Stadion kannst du von draußen fast nicht erkennen als ein Stadion.
Mhm. Na, da denkst es gibt du, Flutlichter da oben, aber sonst kann man
nicht, ja, nicht sehen. Ja, aber die Flutlichter sind noch nicht mal so hoch. Man könnte sich auch vertun und denken, das ist was anderes. Alles ist ganz komisch. Also alles drumherum ist da mehr primär. Aber ja, das und ja, was haben wir noch für Unterschiede? Ich glaube, ja, gerade wo hier die schon ein paar Wochen lang Proteste für sind in Deutschland, das gibt es ja in Holland nicht. Ne? Also so 50+1-Regel, das. Hier gibt es ganz andere Sachen. Du musst hier durch eine ganze. Der Bund muss sich hier. Du wirst von jeder Seite wirst du belichtet, wirst angeguckt, wenn du was finanzieren willst oder investieren willst. Letztens hat Vitesse Arnhem noch einen Investor abgewiesen durch den Bund. Also, da gibt es schon gewisse Unterschiede, wie Vereine organisiert sind. Aber was du sagst mit Jugendarbeit, ja, also zum Beispiel, wenn du meinst Jugendarbeit, wie das manchmal ist hier bei Fanprojekten in Deutschland, ne, wo man die auch aktiv im Verein versucht mit reinzuziehen, vielleicht auch Abende hat, wo man bestimmte Sachen vorschlägt oder bestimmte Sachen macht, das gibt es bei uns nicht. Ne? Bei uns gibt es einen Kids Club, aber die organisieren, dass die Kids zum Auswärts spielen können und an der Hand mitlaufen können auf dem Spielfeld. Aber weiter, na, glaube ich nicht, ne?
Nee.
Ne? Ihr habt jetzt den Bau vom Stadion schon angesprochen, dass es auch wieder eine weitere Parallele zwischen den beiden Vereinen ist. Ist das denn in Kerkrade genauso wie bei der Alemannia, dass da so eine klare Korrelation zwischen dem Bau des Stadions und dem sportlichen Misserfolg ist? Also kann man das wirklich so beobachten? Man hat gesehen, man hat sich da verhoben mit dem Projekt und dann ging es auch sportlich bergab, so ein bisschen wie das hier in Aachen gewesen ist.
Bei uns hat das eigentlich lange gedauert. Ne? Bei uns hat das eigentlich gedauert bis 2013, 14. Ja, 18 war das erste Mal fast abgestiegen, aber danach ging es auch wieder ein paar Jahre ganz okay. Bis wir dann letztendlich, oder das war 2009 übrigens, aber bis wir dann, ich glaube, 2013, 14 echt abgestiegen sind das erste Mal. Aber davor ging es schon schlecht, aber davor haben wir 12, 13 Jahre gehabt. Aber das Stadion hat auch nie, war auch nie voll. Das Stadion war vielleicht ein paar Mal voll, vielleicht ein paar Mal gegen Ajax und Feyenoord und gegen im Europapokal gegen AC Mailand. Aber ja, ich glaube schon, dass, da war eine gewisse Ambition. Ich habe letztens auf WhatsApp noch mit ein paar Leuten darüber diskutiert. Hat man sich da tatsächlich verhoben? Naja, ich finde, ein Verein muss auch Ambitionen aussprechen. Wenn du da gewisse Saisons hast, wo du nicht mal 8.000 Leute reinkriegst ins Stadion, wie viel passen rein? 31.000?
33, ja.
Ja, dann ist das schon, da ist schon viel. Ne? Das sind 23.000 Leute zu wenig. Wenn bei uns 8.000 sitzen, da sind das auch noch immer 11.000 zu wenig. Aber das ist vielleicht verhältnismäßig, geht das noch ein bisschen. Aber trotzdem, ich meine, hätten wir ein Stadion gehabt von 15.000, wäre auch gut gewesen. Ne?
Ja. Aber ist das denn so, dass ihr euch dann trotzdem identifiziert mit dem Stadion? Also man hat ja hier mit dem Wechsel zum alten Tivoli, aber wir haben jetzt auch oft drüber gesprochen in den letzten Wochen, das war ja ein ganz krasser Identifikationsfaktor für die Fans. Da haben wir jetzt ganz oft drüber gesprochen. Ich habe jetzt das Gefühl, mit der neuen Generation, die jetzt auch am Tivoli ist oder die eigentlich nur noch das neue Stadion kennt, ändert sich das. Für das halt deren Wohnzimmer. Mhm. Wie ist das bei euch? Also ist da schon eine Liebe zum Stadion oder gehört das dazu oder fremdelt man dann noch ein bisschen mit?
Naja, ich bin von einer Generation, der hat das alte Stadion Galheide nicht gekannt. Da habe ich keine Spiele angeguckt. Rob schon. So, ich bin jetzt. Seit 2005 habe ich eine Dauerkarte bei Roda. Also ich kenne nur das neue Stadion und das fühlt für mich als Zuhause an. Aber wenn ich zum alten Stadion gehe, das liegt noch immer da, Karl-Heide, dann fühle ich da auch etwas mit. Das ist auch geil, das ist ein bisschen Geschichte. Das sieht noch so richtig aus, wie ein Fußballstadion in meiner Optik aussehen muss. Und ja, das ist auch geil, dass es schon immer da ist, aber ich glaube, dass das für dich etwas anders ist, oder?
Naja, am Anfang hat meine Generation hat halt, fand das halt schwierig am Anfang, aber ich glaube, man hat sich ziemlich schnell angefreundet mit dem neuen Stadion und ich glaube, das fühlt auch im Moment echt zu Hause für jeden. Wir hatten früher so eine Athletikbahn drumherum, das war natürlich nicht so doll, aber es war unsere Athletikbahn, also weißt du, man liebt es trotzdem. Man hatte auch immer so eine gewisse wir sind nicht zu schlagen, dieses Stadion. Ne? Teams haben es auch nicht gemocht, wenn sie zu uns kamen, weil es so weit südlich ist. Da hat immer ein fieser Wind geweht, wenn es nicht Sommer war. Und ich habe da auch sehr viele geile Spiele gesehen gegen ganz große Mannschaften, die dann auch komplett untergegangen sind. Aber das Parkstadt-Limburg-Stadion, ja, es ist, also ich sehe das echt als ein Zuhause und bei uns ist auch sehr viel junger Anwachs im Moment, muss ich sagen. Auch wie schlecht es auch geht, es sind sehr viele junge Leute, vor allem auf der Westtribüne. Und also trotzdem hat anscheinend der Verein eine Anziehungskraft für junge Leute und ja, das ist geil und ja, fühlt schon wie zu Hause. Ist auch, ich muss auch sagen, ist auch für ein neues Stadion. Neu, ist auch fast schon 25 Jahre alt, aber haben sie gut gemacht. Könnte viel schlechter sein.
Dann will ich noch einmal kurz zu euch zurückkommen. Du bist, du machst einen Podcast über Kerkrade im Allgemeinen oder über Leute aus Kerkrade und bei dir geht es ja tatsächlich fast nur um Roda oder auch nur um Roda. Wollt ihr beiden mal erzählen, was ihr so macht in eurem Podcast? Das vielleicht mal anschneiden für die Hörer, die euch noch nicht kennen, die noch keinen Podcast von euch gehört haben.
Ja, beim Kerko Tropical Podcast, das ist der Podcast der Meme-Seite von Parkstadt, so die Region Kerkrade, Herle, Landgraf. Da haben wir damals einen Podcast, sind wir mit angefangen, um Leute, so, die etwas machen in die Nähe, zu interviewen und ein bisschen miteinander zu reden. So, wenn Leute etwas zu tun haben mit Borgstad oder Herlo oder Kerkrade oder das macht gar nichts aus, dann sind die bei uns eingeladen, um darüber zu quatschen. Das ist, was wir machen.
Ja, wir machen halt alles, was irgendwie mit Roda zusammenhängt. Wir haben gerade, wir haben genau wie euch im Podcast auch Leute aus dem Vorstand gehabt. Spieler sind regelmäßig da, Altspieler, Leute aus dem Trainerstab, aber auch Fangemeinden. Wir hatten Ultras gerade im Verein, wir hatten die Kategorie C-Leute im Podcast, ich sage im Verein im Podcast. Wir hatten andere Leute aus der Fangemeinschaft drin, aber auch Leute von der Zeitung, die zum Beispiel Roda Watcher sind, die haben wir drin, vom lokalen Sender, Regionalsender und alles, was man nur hat, was irgendwie eine Verwandtschaft hat oder irgendwie mal bei Roda gespielt hat oder was damit zu tun hat oder eine Sympathie hat, laden wir eigentlich ein, um über Roda zu quatschen, aber auch manchmal über andere Sachen, aber eigentlich auf eine lockere Art und Weise über alles, was Roda ist, zu quatschen, über die Landschaft für Roda. Und ja, man muss nicht jede Woche ein neuer Spieler haben. Da sind ja manchmal junge Burschen dabei, da musst du echt überhaupt die Wörter rausziehen. Das ist nicht so geil. Aber ja, im Allgemeinen ist das schon geil, um zu machen. Wir hatten letztens einen Kollege da, der ist 80, der begibt sich schon 70 Jahre um den Verein drumherum. Da haben wir 2 Stunden Podcast mitgemacht, hat so viel zu erzählen. Und so kommt also alles so um den Verein drumherum. Und das ist, also ich finde das schön, um zu machen, weil das auch viel meine Leidenschaft ist. Und wenn man sieht, wie andere Leute auch die Leidenschaft haben, man kann ein bisschen drüber quatschen, ist doch schon gut.
Ja. Und wann habt ihr damit angefangen und wie kamt ihr auf die Idee, dann einen Podcast zu machen?
Also wir vor 4,5 Jahren. Wir haben gesagt, es gibt keinen Podcast, aber Podcast auch noch nicht so geboomt, wie es jetzt ist, ne? Und der Kollege, wo ich angefangen habe, mit dem konnte ich immer gut hin und her ein bisschen, ne, ein bisschen joken und so, wenn wir geredet haben, ein bisschen einander verarschen. Und so haben wir da auch eine lockere Art und Weise mit dem Podcast angegangen und auch mit Gästen. Und ich fand das eigentlich alle toll, ne, ein bisschen locker. Und ich habe gesagt, ja, wir haben bei Roda kein Podcast, wir sollten mal was machen. Da ging es auch echt extrem schlecht mit dem Verein. Und ja, ich glaube schon, dass das etwas bedient hat beim Verein, was viele Leute dann trotzdem, was ich weiß von Mails, die reingekommen sind, was ich weiß von Leuten, die sagen, naja gut, das hält mir jetzt noch beim Verein, dass ich jetzt mich jetzt die Geschichte von den alten Spielern anhören kann, vom alten Leuten aus dem Trainerstab und aus den guten Zeiten etc. pp. Und ja, ich, wie gesagt, vor 4,5 Jahren angefangen und nie mehr zurückgeguckt, ne?
Ja, wir sind da mit 3 Jahren her angefangen, mit meinem Kollegen zusammen, und wir haben damals zusammen gewohnt und dann war Corona und da war nicht so viel zu tun. So, dann haben wir so gedacht von, ja, wir machen einen Podcast, weil jeder macht das jetzt, machen wir das auch. Aber da haben wir nur über Schrott geredet und das war gar nichts. Und
ich habe es mir nicht angehört am Anfang.
Du hast mal einmal angehört, oder?
Da habe ich gesagt, das muss anders, das geht nicht so.
Das war sehr schlecht und dann haben wir so, das haben wir 3, 4, 5 Mal gemacht und da haben wir auch keinen Bock mehr haben gehabt. Und nach 2 Jahren oder so sind wir angefangen mit Kirko Tropical, dieser Meme-Seite, und dann haben wir gesagt, von, jo, so ein Podcast, das war geil zu machen, aber das mussten wir jetzt ein bisschen besser machen. So lassen wir anfangen, Leute so aus der Region einzuladen und dann wird das bestimmt besser. Und das
war auch so. Den von dieser Woche anhören, das ist sehr gut.
Ja, Bob war letzte Woche zu Gast. Ich hatte mal auch mit Till einen Podcast aufgenommen. Wann war das? Letztes Jahr oder so? Oder?
Letztes Jahr.
Ja, war auch geil. So, das könnten die Leute noch immer anhören. Die alte Sache nicht mehr, leider.
Und
nur hinter Paywall.
Und wenn ihr auch immer Gäste habt, gab es denn mal einen Gast, über den ihr euch sehr gefreut habt, wo ihr sagt, so, das ist wirklich ein Traum gewesen, dass er bei mir im Podcast gab, war?
Hüb Stevens.
Der Knurrer aus Kerkrade.
Ja, genau. Harter Hund. Die Null muss stehen. Es gibt auch ein paar Klischees. Aber der war ja zeitlang Trainer bei uns. Und auch eine sehr gute Zeit. Und wir sind Vizemeister mit denen geworden damals. Und ja, da schon, ne, da ist schon eine Persönlichkeit. Da gibt es bestimmt noch ein paar Leute, aber der war schon, das ist schon Top 3, würde ich sagen.
Mhm. Bei mir war das unser Überbürgermeisterin, Petra Dasse.
Ja, ich dachte, wäre ich jetzt.
und auch Rob Franze. Muss ich jetzt sagen.
Petra Dasse hatten wir auch übrigens auch im Podcast.
Ja, ja genau, der war auch bei ihr.
Ja.
Aber das hat mir sehr gefreut, dass sie bei uns, im Podcast war und ein bisschen mit uns zu quatschen und so. Ja.
Ich glaube, die Podcasts im Allgemeinen, Kirchhoff Tropical und auch Voice of Calais, ich glaube, wir werden schon, wir haben schon ein gewisses, wie soll ich das sagen, ich glaube, Leute wollen da schon drin sein, weil wir eine gewisse Reichweite haben und auch weil wir auf eine gewisse Art und Weise das Gespräch angehen mit Leuten. Und ich glaube, finden die alle gut, weil man muss sich schon fragen, wir waren beide, wie gesagt, die Oberbürgermeisterin im Podcast. Naja, ich meine, die Leute, die unser Podcast kennen, kann sein, dass du auch mal eine Bemerkung kriegst, wo du dann nachher vielleicht sagst, ey, bitte schneiden was. also nichts Komisches, aber ne, was dann gerade ein bisschen Dings ist. Und ich finde das schon geil, weil das heißt, man macht etwas richtig, sowohl die Jungs als wir vielleicht, und das ist gut.
Ja.
Ja, schön. Bevor der Till mit seiner abschließenden Frage um die Ecke kommt, schiebe ich nochmal was zwischen, um auf die Fanfreundschaft zurückzukommen. Was ist so euer Wunsch für die Fanfreundschaft jetzt für die zukünftige Entwicklung? Also wenn ihr eine Sache vielleicht verbessern könntet oder einfach für die Entwicklung, was lägt euch da am Herzen?
Ja, ich werde es geil finden, aber das ist letzte Woche auch passiert, was du gerade auch erzählt hast, dass die Vereine zusammen wirklich etwas machen. Und das haben die jetzt gemacht mit einem gemeinsamen Post auf Instagram. Aber ich werde es geil finden, wenn die Vereine das noch mehr miteinander
sich damit identifizieren. Ich weiß, es gab mal eine Idee, nicht bei Roter Verein, aber bei Sponsoren, die gesagt haben zum Verein, ey, wieso verkauft ihr keine Dauerkarten? Und mit der Dauerkarte sprichst du mit Aachen, guckst du, dass vielleicht 6 Spiele auch nach Aachen gehen kannst in der Saison. Ne? Und wenn das umgedreht auch so ist, dann weißt du ja automatisch, dass Leute auch wahrscheinlich gehen, weil du kriegst dann umsonst dazu. Da wird die Dauerkarte vielleicht 10 oder 20 Euro teurer, aber du kannst dann dich auch Spieler an der anderen Seite der Grenze angucken. Und auch die Leute, die vielleicht bis jetzt noch nicht gegangen sind, wenn da mal, und ganz speziell, wenn ihr, lass mal ganz Vorsicht eine Annahme machen, wenn ihr aufsteigt und wir aufsteigen, dann gibt es bei uns wieder Spiele gegen Vereine, die auch jeder in Deutschland kennt. Und ja, die dritte Liga in Deutschland, ich meine, in Holland wird da vielleicht ein bisschen doof drauf geguckt, aber viele Leute kennen nicht mal die dritte Liga in Deutschland, aber spielen ja auch sehr viele Traditionsvereine drin. Und das fände ich mega geil. Ne? Ich meine, hätte man diese Saison in der dritten Liga gespielt, hätte man sich Dynamo Dresden angucken können und so ein Kram alles. Naja, ich meine, das sind einfach die geilsten Sachen. Und das müsste eigentlich ein Incentive sein, um es mal auf Englisch zu sagen. Ja, für beide Vereine, um mehr zusammen zu machen vielleicht. Ich weiß, die haben beide ihre eigene Baustellen, das ist alles klar. Aber es wäre, glaube ich, kommerziell gesehen, wäre das nicht schlecht. Und das fördert auch eine Freundschaft noch mehr unter Leute, die vielleicht da jetzt nicht so bekannt mit sind, wie du schon gesagt hast. Ne? Wo man vielleicht auch Leute abholen kann, sowohl in Kerkrade als in Aachen. Ja, die sagen, naja gut, wenn ich dann hier, weiß ich, 6 oder 5 oder 4 oder 3 Spiele dazu kriege, da gehe ich da halt mal rüber. Ne? Und das wäre gut. Und im Allgemeinen, die Leute, die jetzt schon in der Freundschaft stecken, versuchen immer mehr rüber zu gehen zueinander. Das wäre, ne? Ich meine, es wäre ja super, wenn da das. Aber ich glaube auch, dass wie beide spielen jetzt, passiert dann auch immer mehr pro Spiel. Also das ist geil.
Ja, finde ich einen spannenden Ansatz. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, mir so eine Karte anzuschaffen, wenn es das gibt. Ja, das natürlich auch.
Bei uns.
Danke sehr. Ich bin natürlich gespannt, was sich da noch entwickelt.
Ja. Und wie du schon angekündigt hast, habe ich noch eine letzte Frage, die nicht ganz ernst gemeint ist. Trotzdem wird mich eure Meinung dazu interessieren. Mal angenommen, es ist jetzt ein Freitagabend, es regnet auf dem Sportpark Karlheide, spielt die Alemannia in einem Testspiel gegen Roderke gerade. Was glaubt ihr, wer gewinnt?
Jetzt?
Die braucht nicht diplomatisch sein. Also.
Nee, ist echt tatsächlich schwierig, weil ich habe mich die Zusammenfassung vorgestern angeguckt. Gegen Schalke und auch die gegen, was war es, Viktoria Köln die Woche, ne?
Genau.
Und da habe ich echt tatsächlich gesagt, könnten wir die Mannschaft schlagen von Aachen? Da sag ich ja. Ich weiß aber tatsächlich nicht.
Wenn es regnet, Karlheide, scheißes Wetter. Ich glaub, Aachen gewinnt. Weil ihr seid all dieser Spielplatz.
Kampfschweine?
Ja, so kann man es sagen.
Ich weiß es nicht, wir haben auch ein paar
Hast Leute du mal dieser Spielplatz mal gesehen, wenn es regnet im Tivoli? Das sieht sehr dreckig aus und ich glaube, dass ihr...
Das ist bei uns auch nicht besser.
Aber ich glaube, dass ihre Mannschaft sehr oft auf so eine Platze spielt. Und
zumindest steht es bei uns in der Vereinshymne, ja, die Alemannia spielt am besten in der Pratsch.
In der Pratsch, also,
genau.
Im Schlamm.
Genau, da, so, es regnet im Sonne, in der gewinnt Pratsch,
ne? Genau, ja.
Ja, genau, ich glaube, ich habe da ein paar von, ja. Schön, ein gutes Magazin übrigens. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sag mal ausgeglichen. So, 1-1.
Hast du doch eine diplomatische Antwort gegeben.
Tor Willi Landgraf.
Für die Alemannia geht es jetzt am Samstag gegen Gütersloh weiter auf dem Tivoli. Auf euch wartet auch am Freitag eine schwere und wichtige Aufgabe. Ihr müsst nach Nordbrabant, nach Tilburg, zum Tabellenführer der zweiten Liga in den Niederlanden, Willem Twee. Und als Verfolger wünschen wir euch natürlich, dass ihr da 3 Punkte wieder zurück mit nach Kerkrade holt.
Danke. Danke gleichfalls.
Und damit bedanke ich mich bei euch für euren Besuch. Danke für die Zeit, die ihr mitgenommen habt. Und danke, dass wir diesen Podcast auch auf Deutsch aufnehmen konnten.
Kein Problem.
Und bis Samstag. Ich komm gucken.
Ja, danke auch von meiner Seite. Beziehungsweise danke well. Also das kriege ich noch auf Holländisch hin. Nächste mehr weiß ich leider nicht. Dankeschön. Auch für euch draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf aachenerzeitung.de findet ihr noch viel mehr zur Alemannia, Podcasts, Analysen und natürlich auch den Live-Blog zu jedem Spiel. Den nächsten Matchday-Podcast, den gibt es am Freitag mit der Analyse von Johannes Skibert, der Gütersloher. Und wir sind wie gewohnt dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen.